Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.
Ende Februar 1987 verschwindet eine Frau aus Oldenburg spurlos. Zurückbleiben 2 Töchter, ein Ehemann und viele offene Fragen. Tatort diesmal Oldenburg. Was als geplanter Theaterbesuch von Hannelore mit ihrem Ehemann Wilhelm beginnt, verwandelt sich in ein Geflecht aus widersprüchlichen Aussagen, plötzlichen Reisen und rätselhaften Spuren. Eigentlich heißen die beiden anders, für unseren Fall nennen wir sie aber so. Mein Name ist Julian Reusch, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Tatort Nordwesten, den True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus Norddeutschland. Was ist mit Hannelore passiert? Darüber spreche ich heute mit Carsten Bickschlag. Er ist Redakteur bei der Nordwestzeitung aus dem Oldenburger Münsterland. Hallo Carsten, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich heute mal wieder dabei sein darf.
Ja, wir haben mal wieder einen etwas älteren Fall. Wir hatten ja schon letztes Mal auch über einen Fall gesprochen, der schon ein paar Jahre her war. Den verlinke ich euch auch gerne nochmal in den Shownotes. Aber ich finde, jetzt ist auch wieder ein Fall, der ja sehr rätselhaft war und sehr viel überraschende Wendungen hatte.
Ja.
Bevor wir jetzt richtig in den Fall starten, will ich euch noch den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Treue Hörerinnen und Hörer kennen das Unternehmen inzwischen schon. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut doch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Carsten, lass uns einfach mal vorne beginnen. Ich habe schon angeteased, dass die Geschichte eigentlich im Februar 1987 beginnt. Was ist da passiert?
Ja, also wir erzählen die Geschichte ja zunächst einmal so, wie sie uns öffentlich auch zugänglich war oder ist. Und da war die Situation halt so, dass Hannelore mit ihrem Mann Wilhelm sich aufgemacht haben zu einer Musicalreise nach Hamburg für ein Wochenende. Das war Ende Februar. So wurde es da beschrieben. Die beiden sind dort gemeinsam dann nach Hamburg gefahren.
So haben sie es auch ihren Töchtern erzählt, denn sie sind verheiratet, schon länger verheiratet, haben auch gemeinsame Kinder.
Ja, genau.
Die Kinder waren zum Tatzeitpunkt 14 und 16 Jahre alt. Und auch der Vollständigkeit halber, Hannelore und Wilhelm sind seit 1963 verheiratet. Also schon eine lange Ehe geht dem voraus.
Ja, genau. Also das war so eine Art Sandkastenliebe-Beziehung. Sie war, glaube ich, gerade erst 18, wo sie geheiratet haben. Er war ein paar Jahre älter.
So, dann war die Rede von dem Musical-Besuch in Hamburg. Doch bei der Rückkehr standen den Kindern einige Fragezeichen im Gesicht.
Ja, ganz bestimmt. Denn der Vater kam alleine nach Hause und hat den Töchtern dann erzählt, ich habe die Mutter in Bremen in einem Hotel abgesetzt.
Warum hat er das gemacht?
Rückblickend kann man natürlich sagen, er wollte sich Zeit verschaffen. So viel können wir ja wohl schon spoilern. Mhm. Und hat gedacht, das wäre wohl eine angemessene Erklärung, warum die Mutter nicht mehr da ist.
Wie dann die Kinder reagiert haben, das ist jetzt nicht überliefert. Das können wir jetzt nicht sagen. Nur so viel, dass auch direkt danach es ja merkwürdig weitergeht.
Ja, definitiv. Dann war der Vater 2 Tage quasi dann ja alleine da, ohne Mutter. Und dann plötzlich lag den Töchtern ein Zettel auf dem Tisch. Ja, ich bin mit eurer Mutter in Skiurlaub in die Dolomiten gefahren. Ohne Vorankündigung, ohne alles, sondern einfach nur so ein Zettel dahingelegt. Wir sind da mal weg.
Wir sind da mal weg. Ihr macht das hier schon mit euren 14 und 16 Jahren.
So ist es.
Also auch sehr komisch. Wie reagieren die Kinder darauf?
Ja, zunächst einmal aus den Unterlagen, die uns vorliegen, waren sie sicherlich ein bisschen verdutzt, aber noch nicht so stark beunruhigt, dass sie irgendwas Schlimmes dahinter vermutet hätten.
Genau, das dauert dann ein bisschen, weil also die beiden sind ja länger in diesem angeblichen Urlaub. Es ist ja nicht nur, dass sie da 2-3 Tage sind.
Nein, genau. Und das, dann ging eine Woche wohl ins Land, auch eine zweite Woche ins Land. Und da haben die Töchter haben sie sich an die Polizei gewendet und haben gesagt, hört mal zu, wir glauben, hier stimmt was nicht.
Aber da war ja erstmal die Rede von einer vermissten Meldung. Ja,
genau. Also sie haben dann ihre beiden Eltern, sowohl Vater als auch Mutter, vermisst gemeldet.
Daraufhin ist dann, glaube ich, auch irgendwann die NWZ eingestiegen in die Berichterstattung.
Ja, also zunächst hat die Polizei wohl noch ohne öffentliche Vermisstensuche gearbeitet. Aber dann am 27. März, also fast ein Monat nachdem diese angebliche Musicalreise nach Hamburg war, ist dann öffentlich nach den beiden gesucht worden.
Die Überschrift war Kripo sucht Ehepaar. Also es war auch klar, wir suchen beide, sowohl Hannelore als auch Wilhelm.
Genau, ganz ergebnisoffen wurde da rangegangen, weil man ja überhaupt nicht wusste oder ahnen konnte, was steckte da wohl hinter.
Es war klar, Wilhelm hat ein relativ auffälliges Auto, zumindest was man gut erkennen kann. Mhm. Es war so ein metallicfarbener Opel Rekord.
Ja, ich glaube so in Goldmetallic oder was.
Ja, das genau. Ist. Also schon ein, der jetzt vielleicht nicht alltäglich durch die Straßen fährt.
Ja.
Wie ist es dann weitergegangen? Also die Vermisstenmeldung, die Polizei ist jetzt aktiv, die Presse berichtet darüber.
Ja.
Wie geht's weiter?
Ja, also zunächst einmal noch so ein bisschen ein paar Tage zurückblickend sind auch so ein paar Informationen durchgesickert. Also man hat schon vor dieser Öffentlichkeitssuche hat man den Wilhelm schon noch ein paar Mal in Oldenburg gesehen. Er soll da in einem Hotel untergekommen sein an der Alexanderstraße. Er soll von Bekannten beim Einkaufen gesehen worden sein, sogar angesprochen worden sein. So, hey, wie geht's und so. Und da soll er schon einen ganz fahrigen Eindruck gemacht haben. Also da tauchte er plötzlich schon auf.
Und war doch nicht in den Dolomiten.
Genau, und war nicht in den Dolomiten. War allerdings auch alleine unterwegs, von der Frau keine Spur. Und das war schon sehr seltsam. Und ich glaube, auch aufgrund dieser Tatsachen hat die Polizei da auch schon gesagt, so, wir müssen jetzt an die Öffentlichkeit und da stimmt doch hinten und vorne was nicht.
Und was ja auch noch damit reinspielt, da können wir mal über seine berufliche Laufbahn sprechen. Er hätte da ja eigentlich auch noch eine Veränderung angehen sollen.
Ja, er war bei der Bahnpolizei hier in Oldenburg und sollte dann einen neuen Job in Bremen anfangen. Also Ende März. Diese Stelle ist er nicht angetreten, ist er nicht aufgetaucht in Bremen. Und in Oldenburg auch nicht. Also er war
einfach weg.
Weg, genau. Ne? Und wie gesagt, parallel dazu haben ihn Leute in Oldenburg gesehen.
Also das, ne, man merkt schon, da ist irgendwie was nicht richtig. Ich denke, da stinkt doch irgendwas an dieser Geschichte.
Ja, genau. Ne? Und warum meldet er sich dann nicht bei seinen Töchtern oder was? Ja. Also er taucht unter, aber dann halt auch in seiner Heimatstadt. Ne? Also da irgendwie konnte man da ja schon schnell davon ausgehen, irgendwas stimmt da nicht. Ne?
Absolut. Auch die Kripo hat dann öffentlich zu Protokoll gegeben, dass sie sich aus seinem Verhalten oder aus dem Verhalten auch keinen Reim machen kann.
Ja.
Der Mann muss sehr verwirrt sein, so ließ sich ein Beamter zum Beispiel auch zitieren.
Ja, genau. Und man sieht auch an dem 27. März nach der Vermisstensuche per Zeitung gab es auch einen konkreten Hinweis aus der Ortschaft Thüle im Landkreis Cloppenburg, dass der Wilhelm sich dort in einem Hotel aufhalten würde.
Also nicht mehr in Oldenburg, jetzt wurde er in Thüle gesehen.
In Thüle wurde er gesehen, in einem Hotel, dass er dort untergekommen sei. Dann ist die Polizei dieser Spur natürlich schnell nachgegangen, aber da war er selber schon weg. Also er wird selber auch wohl gemerkt haben, oh, die sind mir irgendwie hier auf den Fersen und ich werde jetzt öffentlich gesucht, ich muss mich hier wieder vom Acker machen.
Er wird wahrscheinlich selber die Zeitung gelesen haben und dann hat er sich da verdrückt, genau, weil er vielleicht auch die Blicke schon gemerkt hat von die im Hotel waren.
Ja.
Wir müssen einmal ganz kurz noch mal mit Thüle bleiben, weil der Ort, der sagt mir immer nur was in Verbindung mit der Thülfelder Talsperre zum Beispiel.
Genau.
Magst du einmal kurz erklären für auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Ort jetzt nicht kennen, was ist das für ein Ort?
Ja, mache ich sehr gern. Ja, Thüle ist ein sehr, sehr kleines, idyllisches Dorf und liegt direkt an der Thülsfelder Talsperre im Landkreis Cloppenburg. Das ist ein Naherholungsgebiet, ein großer Stausee, wo viele Camper und auch viele Dauercamper ihre Städte haben, wo man schön spazieren gehen kann, wandern kann. Das ist eine sehr, sehr schöne, angenehme Ecke, Heidelandschaft, sehr idyllisch.
Da kann man auf jeden Fall gut die Zeit verbringen, wenn man mal etwas abschalten möchte.
So ist es.
Kurze Werbung.
The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.
Werbung Ende. So, kommen wir zurück zu Wilhelm. Wilhelm ist nicht mehr in dem Hotel gewesen in Thüle dort, sondern er hat sich auf die Reise gemacht. Wie ging es dann mit ihm weiter? Wie geht die Geschichte hier weiter?
Ja, genau. Also seitdem er öffentlich gesucht wurde, ging es auch relativ schnell. Also der Hinweis kam hier, er ist in Thüle, die ab nach Thüle. Nein, war er nicht. Aber einen Tag später tauchte er dann wieder mit seinem Auto in Oldenburg auf. Und am Stau auf der Straße hat eine Polizeistreife ihn entdeckt und angehalten und wollten ihn kontrollieren. Und während die Polizisten dann ausstiegen, ihn kontrollieren wollten, hat dann der Wilhelm wieder Gas gegeben und ist geflüchtet vor der Polizei.
Es war eine Verfolgungsjagd, die sich entwickelte.
Genau, also es soll sogar sich eine recht wilde Verfolgungsjagd daraus entwickelt haben, quer durch Oldenburg, dann über die Hunsmühler Straße auf die B401 und dann Richtung Emsland.
Ja, aber er entkommt nicht der Polizei, sondern wird tatsächlich gestellt.
Genau, in Edewächterdamm ist ein Küstenkanal auf der 401, da hat man eine Polizeisperre errichtet und da war dann für Wilhelm Schluss.
Da war die Flucht vorbei. Ja. Er wird natürlich dann mitgenommen, verhört. Was sagt er dann bei diesem Gespräch, bei diesem Verhör?
Ja, das muss sehr schnell gewesen sein, dass er in diesem Verhör eingebrochen ist und hat sofort alles zugegeben. Was er zugegeben hat, da kommen wir dann ja jetzt zu. Er hat zugegeben, dass er seine Frau bereits in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar umgebracht hat.
Er hat sie getötet?
Ja.
Was hat er erzählt? Was waren die Hintergründe dieser Tat?
Ja, Hintergründe waren wohl monatelange Ehestreitigkeiten. Seine Ehefrau Hannelore hatte wohl schon einen neuen Partner, mit dem sie auch zusammenziehen wollte, beziehungsweise sie wollte halt ausziehen. Und diese zerrüttete Ehe, gab er an, hat ihn sehr zu schaffen gemacht. Und dann kam es in der Nacht zu einem bösen Streit. 2 Uhr nachts hat man dann rekonstruieren können. Um 2 Uhr nachts gab es dann diesen Streit, wo sie auf dem Bett lag, er sich auf sie gestürzt hat und sie erwürgt hat.
Im eigenen Ehebett. Wir reden hier auch von einem Femizid, wenn man so möchte. Dann hat er in der Nacht Hannelore getötet, erwürgt. Jetzt ist ja das Szenario, ist die eigene Wohnung. Ja. Ich nehme an, die Töchter leben noch bei denen. Was passiert dann? Er hat dann ja erst, glaube ich, am Tag danach von der Reise nach Hamburg gesprochen. Aber also, wie geht's weiter?
Ja, das ist jetzt dann schon ein Stück weit ein bisschen gruselig, ne? Also er hat seine getötete Frau im Kleiderschrank abgelegt und hat dann am nächsten Tag den Töchtern erzählt, so, wir fahren jetzt zum Musical nach Hamburg und ist dann ja auch tatsächlich losgefahren, wohin auch immer, ne? Also es stellte sich heraus, in Hamburg ist er wohl nie gewesen, aber wo, weiß man dann auch nicht so genau. Aber schlussendlich ist er dann weggefahren, hat die getötete Ehefrau im Kleiderschrank gelassen. Und die Töchter, na klar, die wohnten da in dem Haus, in der Wohnung, im zweiten Stock und haben dann quasi 2 Nächte lang mit der getöteten Mutter unter einem Dach gewohnt.
Und wissend, dass sie in diesem Kleiderschrank liegt.
Ja.
Also er ist offenbar ja dann nicht nach Hamburg gefahren, sondern irgendwann hat er abgewartet, sehr wahrscheinlich, bis die Töchter mal nicht im Haus sind oder wieder Nacht ist oder wie auch immer. Und dann kehrte er zurück.
Er hat das gar nicht mal so heimlich gemacht, sondern ist dann halt zurückgekehrt. So, ich bin wieder da und hat dann halt diese Legende erzählt, Mama ist dann in Bremen ausgestiegen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hat er erzählt, die hätten sich gestritten oder was auch immer.
Es war bekannt auch, dass die Ehe nicht die beste war.
Genau, die Kinder wussten ja auch, dass die Ehe quasi kaputt war und es viele Streitereien gab. Und vielleicht war es dann auch gar nicht so ungewöhnlich, dass die Mutter dann mal ein Wochenende nicht da ist oder ein paar Tage nicht da ist. Kurzum, er hat dann diese Legende erzählt, Mutter nicht da und ist dann wieder nach Hause. Und hat dann an dem Tag seine Ehefrau dann weggebracht. Wie auch immer, die wohnten im zweiten Stock. Ja. Der muss sie dann irgendwie durchs Treppenhaus gebracht haben, ins Auto gehievt haben. Die Umstände sind uns nicht bekannt, wie er das gemacht hat und wann er das gemacht hat. Auf jeden Fall weiß man, und das hat er in der Nacht, wo er verhaftet worden ist, auch gleich zugegeben, er hat die Frau dann nach eben, deswegen kamen wir gerade auch auf die Tülsfelder Talsperre zu sprechen, dort hatte das Ehepaar nämlich einen festen Campingplatz. Und da hat er seine Frau hingebracht und da gab es einen kleinen Holzschuppen und da hat er sie dann unbekleidet unter ein paar Fahrrädern abgelegt.
In diesem Schuppen war sie dann auch, die Polizei ist hingefahren, hat sie genau, auch durch entdeckt.
Genau, die Polizei ist noch in der Nacht dahin gefahren und hat dann auch den Fundort bestätigt, ja.
Wenn man jetzt sich so anhört, wie Wilhelm ja auch die Tat beschrieben hat, ich finde, das wirkt irgendwie ja auch gar nicht richtig durchdacht, was er da gemacht hat, ne?
Also rückblickend muss man echt zu der Erkenntnis kommen, dass er wohl komplett durcheinander war, weil er ist ja verhaftet worden und in dem Moment hat er auch sofort alles ausgeplaudert, ne? Wie diese Tatabfolge war. Er hatte jetzt ja tatsächlich einen Monat Zeit gehabt, sich irgendeine Legende zurechtzulegen. Ne? Er hätte ja, keine Ahnung, er hätte erzählen können, hier, die Frau wollte in Bremen unbedingt aussteigen. Ne? Wir hatten uns vielleicht vorher kurz gestritten und sie wollte sich da mit ihrem neuen Freund treffen. Und dann habe ich sie da irgendwo abgesetzt. Das hätte ja kein Mensch so richtig nachzeichnen können. Und dann hätte er so nach Hause fahren können mit dieser Legende im Gepäck. Er hätte einen Monat Zeit gehabt, seine Frau auch woanders abzulegen, zu vergraben, zu verstecken. Ja. Ne? Aber er hat die einen Monat lang in diesem Schuppen da liegen lassen.
Das ist ja auch keine Lösung auf Dauer gewesen. Ne? Also irgendwann wird es ja auch ein Geruchsthema.
Ja, na klar, das muss er auch wissen. Ne? Er ist ja immer ein Polizeibeamter gewesen. Er weiß ja auch, wie solche Fälle dann laufen können. Und da hat man den Eindruck, er war einen Monat lang komplett verwirrt, durcheinander, wusste nicht, was er machen sollte. Und so schnell, wie er gestanden hat, könnte man ja auch dann zu der Erkenntnis kommen, dass er ganz froh war, dass er erwischt worden ist und dass der ganze Druck jetzt quasi von ihm abgefallen ist.
Du hast schon ein bisschen was auch zu den Hintergründen gesagt, so, ne, dass diese Eheprobleme da waren. Vielleicht ein Aspekt müssen wir noch erwähnen. Du hast auch kurz erwähnt, dass er ja bei der Bahnpolizei ist, also da gibt es, glaube ich, noch eine Geschichte, die wir erzählen müssen. Denn eigentlich haben ihn auch noch Kollegen vor einem Suizid bewahrt.
Ja, das hat sich vor der eigentlichen Tat wohl abgespielt. Das zeigt auch, wie emotional heftig diese Eheprobleme wohl waren, auch für den Wilhelm. Weil die Kollegin Oldenburg haben wohl festgestellt, oh, er hat seine Dienstwaffe mitgenommen.
Die lässt man natürlich eigentlich bei der Polizei.
Die lässt man da, die nimmt man nicht mit nach Hause in der Regel. Und wahrscheinlich wussten die auch schon von psychischen Problemen, sonst wären sie nicht sofort alarmiert gewesen. Haben dann auch den Kollegen in Bremen Bescheid gesagt, hör mal zu, der rennt da mit einer Waffe rum. Und unseren Unterlagen zufolge hat man ihn dann entdeckt und ihn dann auch von der Tat abgebracht.
Und die Waffe selber zu richten. Abgenommen.
Ja.
Also man hat schon gesehen, dass da einiges im Argen ist in dieser Familie. Wir können jetzt vielleicht mal zum Prozess springen. Wie gesagt, 1987 spielt der ganze Fall. Wir haben natürlich viel aus alten Zeitungsartikeln nachgelesen. Und am 2. September ist offenbar das Urteil gefallen. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, am Ende, was war auch das Urteil plus, was waren auch die Abwägung des Gerichts?
Also es kam dann ein halbes Jahr später zur Verhandlung vor dem Schwurgericht des Landgerichts Oldenburg. Und da, wir haben nicht ganz so viele Aufzeichnungen von den Gerichtsverhandlungen, aber man kann dort ein gutes Bild sich bilden. Es muss eine ungeheure belastende Zeit gewesen sein für alle. Vor allen Dingen in den letzten 5-6 Monaten dieser Ehe. Denn wie gesagt, sie hatte wohl einen neuen Partner, wollte aussehen, er kam da überhaupt nicht drauf klar. Und das hat sich dann auch wohl oftmals hochgeschaukelt in schwierigsten und heftigsten Streitereien, lautstarken Streitereien. Dann kam es halt in dieser folgenschweren Nacht zu dieser Eskalation, wo er dann seine Ehefrau erwürgt hat. Ja.
Genau, das Gericht sah dann auch noch, hat natürlich ein bisschen abgewogen, was ist strafverschärfend, was strafmildernd. Ich glaube, sie haben dann schon als strafmildernd auch gesagt, natürlich, dass er bis dahin nicht auffällig, strafrechtlich auffällig geworden ist.
Also das Gericht hat wohl sehr stark abgewogen und hat zum einen auch gesagt, ja, er hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen und hat auch strafmildernd berücksichtigt, dass er in einer unglaublichen psychischen Situation war und dann auch in dem Moment, wo er seine Frau erwürgt hat, von einer schweren Entladung gesprochen.
So wurde es zitiert.
So wurde der Richter dann zitiert. Und da hat man ihm schon zugestanden, dass er in dieser Situation schuldmindernd gehandelt hat.
Genau, also man hat auch festgestellt, dass er im Affekt quasi gehandelt hat, deswegen war dann auch nicht von Mord die Rede.
Ja, genau, genau.
Es ging tatsächlich um einen Totschlag am Ende. Und genau, man hat auch eine verminderte Fähigkeit des einsichtsgemäßen Handelns quasi gesehen. So wurde es da auch im Gericht formuliert. Jetzt haben wir das gehört, was strafverschärft, was strafmildernd berücksichtigt wurde. Wie sah am Ende das Urteil aus?
Ja, also was noch hinzukommt ist, dass man sagt, ja, es sind keine Mordmerkmale, aber er soll auch schon im Vorfeld öfter mal Mord- oder Totschlaggedanken gehabt haben und die auch öffentlich geäußert haben.
Also Tötungsgedanken gegenüber seiner Frau.
Und da, ja, dann ist das schon noch ein bisschen strafverschärfend, aber auch unterm Strich hat er dann eine Strafe bekommen von 7 Jahren.
7 Jahre wegen Totschlags an seiner
Frau. Genau.
Doch damit war Wilhelm nicht einverstanden. Er ging in Revision.
Ja, genau, weil er fühlte sich, glaube ich, nicht recht verstanden oder eingeordnet, sondern seine Verteidigung ist nochmal darauf eingegangen, dass er doch durchaus schuldunfähiger war, als man ihm im ersten Prozess zugestanden hat. Und dass strafverschärfende Argumente aufgeführt worden sind, die so nicht stimmten. Und dann wurde das Urteil auch tatsächlich in dem zweiten Prozess einkassiert und er hat eine neue Strafe bekommen von 4,5 Jahren wegen Totschlags und da er schon ein halbes Jahr abgesessen hatte, dann quasi noch 4 Jahre vor sich hatte.
Musste nur noch 4 Jahre für die Tat sitzen. Carsten, vielen Dank, dass du uns die Geschichte heute mitgebracht hast. Ich danke dir.
Ja, sehr gern.
Damit schließen wir jetzt auch die Akte dieses Falls, doch eine Erkenntnis bleibt. Der Tod von Hannelore war ein Femizid, eine Tötung, die Frauen durch Partner oder Ex-Partner oder nahe Angehörige ereilt. Tötungsdelikte innerhalb von Partnerschaften und Familien sind in Deutschland leider keine Ausnahme. Jedes Jahr werden mehrere hundert Menschen von Partnern, Ex-Partnern oder anderen nahen Angehörigen getötet. Und die meisten Opfer sind Frauen. Allein 2024 wurden 308 Frauen und Mädchen durch Gewalt getötet. In 191 Fällen war der Täter der eigene Partner oder ein Familienmitglied. Und die Zahlen häuslicher Gewalt insgesamt sind noch erschreckender. Mehr als 265.000 Menschen waren 2024 Opfer von Gewalt durch Partner, Ex-Partner oder nahen Angehörigen. Hinzu kommt noch eine Dunkelziffer, weil viele Betroffene vielleicht sich nicht öffentlich äußern, keine Hilfe suchen. Statistisch gesehen wird etwa alle 2 bis 2,5 Tage eine Frau durch eine Gewalttat ihres Partners oder Ex-Partners getötet. Der Fall von Hannelore fügt sich in dieses Bild ein. Er zeigt, wie schwer es sein kann, Gewalt hinter vielleicht scheinbar alltäglichen Konflikten zu erkennen. Wie oft erst im Nachhinein sichtbar wird, dass so etwas ganz breit und ganz schlimm schon schwelte. Diese Erkenntnis bleibt. Häusliche Gewalt und tödliche Eskalation sind leider kein Ausnahmefall. Femizide sind ein gesellschaftliches Problem, das wir erkennen, benennen und verhindern müssen durch Aufmerksamkeit, frühzeitige Hilfe und Solidarität mit Betroffenen. Anlaufstellen und Hilfe zu bekommen, verlinken wir euch daher auch nochmal in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über jede positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin, tschüss.